Wir sprechen jetzt mit Thomas Meyer-Falk. Die Verbindung steht. Thomas, hörst du mich? Wir wollen heute über zwei Themen reden. Zum einen wollen wir am Anfang in der JVA Freiburg, du bist ja in der JVA Freiburg inhaftiert, du bist in der Sicherungsverwahrung und es gibt da momentan große Personalkürzungen. Das heißt also, das Personal, die Beamten, ich glaube die Justizsekretäre, die euch begleiten, überwachen, da gibt es totale Kürzungen. Und du kannst ja vielleicht mal sagen, warum diese Kürzungen sind und was das für Folgen hat. Also ganz grob, also am besten fängst du mal an.
Also gerne. Ich rufe hier an aus der Freiburger Sicherungsverwahrung. Die Sicherungsverwahrung schließt sich an den normalen Strafvollzug. Das heißt, man verbüßt erst seine Strafe und wenn man dann aus Sicht von Gericht und Gutachten für gefährlich gehalten wird, kann man weiterhin im Gefängnis gehalten werden. Das nennt sich dann Sicherungsverwahrung, wird vollstreckt in einer Haftanstalt, also in einer Justizvollzugsanstalt. Hier in der Vollzugsanstalt Freiburg war seit 2012 oder 2013 der Bereich Sicherungsverwahrung oder ist auch sehr üppig ausgestattet im Vergleich zum Strafvollzug mit Bediensteten, die Uniformen tragen, also der allgemeine Vollzugsdienst, das sogenannte der AVD, manche sagen Wärter, manche sagen Schließer, je nach Region. Und hier sind vier Wohngruppen für Sicherungsverwahrte, maximal 16 Insassen. Das heißt, auf einen Bediensteten des AVD kommen maximal 16 Menschen. Im Bereich des Strafvollzuges hier auf demselben Gelände kommen auf einer normalen Station in Strafhaft 50, 60, manchmal auch 70 Insassen, je nach Belegung, auf einen einzigen Bediensteten des AVD. Was nun die personellen von dir angesprochenen Umstrukturierungen hier in der Vollzugsanstalt angeht, verhält es sich wie folgt. Es gibt einen sehr hohen Krankenstand aus Sicht der Vollzugsanstalt. Vor 2 Jahren berichtete die Badische Zeitung auch darüber und durchschnittlich 24 Krankheitstage, wenn ich mich richtig erinnere, pro Bediensteten des AVD pro Kalenderjahr, also fast ein gesamter Monat. Zugleich allerdings eine sehr hohe Anzahl an Überstunden. Das heißt, die Bediensteten, die dann Dienst machen, die schieben teilweise 400, 500, 600, ein Bediensteter berichtete auch sogar von 700 Überstunden vor sich her. Und es gab jetzt vor einigen Wochen ein Personalgespräch seitens des Chefs des AVDs. Der hat ganz viele Silbersternchen da oben auf seiner Schulter. Das kennt man ja auch von der Polizei. Je mehr Sternchen da oben auf der Schulter, desto höher der Rang. So ist es auch im Gefängnis. Und er ermahnte seine Kollegen. Dann gab es Einzelgespräche mit einzelnen Bediensteten, die offenbar zu viel krank waren, also nicht anwesend und auch auf entsprechende spontane Wünsche, Dienst zu machen, nicht entsprechend eingegangen sind. Und einige Bedienstete wurden ganz versetzt aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung, unter anderem der Herr Hauptsekretär D. Punkt. Er hat an seinem letzten Dienstag alle Insassen, an seinem letzten Arbeitstag, möchte ich sagen, jeden Insassen persönlich aufgesucht, sogar bei mir, obwohl eigentlich unser Verhältnis nicht so optimal war, und hat gesagt, also mir gegenüber, er gehe im Groll. Er habe sich nicht zu Schulden kommen lassen aus seiner Sicht. Er sei zwangsversetzt worden in den Bereich Strafvollzug. Der war hier seit 2013 im Dienst oder sogar seit 2012, also ein außerordentlich erfahrener Vollzugsbeamter im Bereich der Sicherungsverwahrung. Und das Problem, was sich jetzt im Alltag stellt, ist, dass erfahrene Vollzugsbedienstete wegversetzt werden aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung, dann allerdings junge, teilweise Auszubildende, die haben da oben auf ihrer Schulter nur 2 grüne Sternchen, sind rechtlich gesehen Sekretärsanwärter oder Sekretärsanwärterinnen, haben auch lediglich einen Angestelltenvertrag. Das ist dann was für das juristische Pro-Seminar. Bedienstete hier in Baden-Württemberg müssen eigentlich verbeamtet sein, also Beamte auf Probe oder Beamte auf Lebenszeit. Allerdings in der Ausbildung sind natürlich Bedienstete noch keine Beamten, rechtlich gesehen, statusrechtlich, sondern lediglich Angestellte. Und diese Auszubildenden werden dann hier gewissermaßen auf die Station gesetzt. Und ich finde es persönlich einfach sehr problematisch. Wir haben hier bedauerlicherweise einen sehr hohen Anteil an Sexualstraftätern, so um die 80%. Und wenn dann eine junge Auszubildende hier alleine eine ganze Station handeln muss und also die Bedienstete ist vielleicht noch halbwegs erfahren, weil die eine Krankenpflegeausbildung hat, aber wir haben ja auch ganz, ganz junge Bedienstete dann, die sichtlich überfordert reagieren. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, darüber hatte ich auch berichtet, die Bediensteten des AVD sind für ein Großteil der Insassen auch tatsächlich konkrete Ansprechpartner bei Lebensproblemen. Denn wie gesagt, ein großer Anteil der Insassen ist verurteilt wegen Sexualstraftaten. In der Regel sind es auch Menschen, die ganz lange in Haft sitzen, 15, 20, 25, 30 Jahre. Da ist dann mit Außenkontakten nicht mehr so weit her. Und da wird dann tatsächlich, auch wenn ich mich ja manchmal ein bisschen lustig drüber mache, aber ganz nüchtern betrachtet, wird da der Vollzugsbedienstete in Uniform oft zum sogenannten Vertrauten. Damit arbeitet auch die Justizvollzugsanstalt. Offiziell nennt sich das dann Bezugsbeamter. Das heißt, ein Vollzugsbeamter in Uniform wird einem konkreten Insassen zugeordnet. Ich spreche hier immer in der männlichen Form. Es gibt lediglich eine Vollzugsbeamtin, die hier tätig ist im Bereich der SV. Alles andere sind Männer vom uniformierten Dienst. Und dann wird dieser einzelne Vollzugsbeamte, wie gesagt, zum Bezugsbeamten. Und die essen dann manchmal zusammen, die kochen zusammen. Und der Insasse schüttet wie einem Freund gewissermaßen, auch wenn es natürlich niemals sein Freund ist oder sein wird, sein Herz aus. Das heißt, da entstehen dann über Jahre natürlich durchaus intensive Bindungen. Und wenn dann von heute auf morgen aus vollzugsorganisatorischen oder personellen oder personalrechtlichen Gründen Bedienstete einfach wegversetzt werden, die dann auch ganz offen ihren Unmut über diese Versetzungen den Insassen mitteilen, dann zerbrechen da auch tatsächlich Beziehungen. Jetzt kann man natürlich das durchaus in Frage stellen, ob ein Vollzugsbediensteter ein enger Bezugspartner von einem Insassen sein muss oder sein sollte oder sein darf. Das ist allerdings eine anzuerkennende soziale Realität. Das heißt, da stehen jetzt Insassen vor Scherben. Sie haben mühsam Vertrauen aufgebaut. Dazu muss man wissen, ein Großteil der Insassen ist auch, wie man so schön sagt, oder eigentlich ist es ja sehr traurig, bindungsgeschädigt. Das heißt, sie haben selten langjährige positive emotionale Bindungen erlebt und denen wird ein Stück weit auch der Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann muss man natürlich berücksichtigen, die Bediensteten, die dann hier noch Dienst tun, die halt eben so wie heute ein Bediensteter rund 12 Stunden Dienst hatte, oder 13 Stunden sogar fast, deren Arbeitsmoral ist natürlich auch im Sinken begriffen. Und das lassen sie die Insassen jetzt nicht konkret spüren. Das heißt, man hat ja nicht mit Schikanen zu rechnen, aber sie machen ihrem Unmut eigentlich täglich Luft und fluchen über den Dienstherrn. Ein Bediensteter hat gemeint, dieser Topos der Sklaverei, also er meine, die Sklaverei sei doch eigentlich abgeschafft, aber aus seiner Sicht nicht hier in der JVA Freiburg. Hier würden Bedienstete gewissermaßen verheizt. Und wie vorhin erwähnt, vor 2 Jahren hat die Badische Zeitung, das ist die hiesige Lokalpresse, das auch mal aufgegriffen. Und da hat ein Personalrat, das ist also die betriebliche Vertretung der Vollzugsbediensteten, wörtlich gesagt, die Bediensteten würden hier wie Zitronen ausgepresst. Jetzt kann man ja, wie gesagt, das Taschentuch eigentlich stecken lassen. Also man muss sich jetzt nicht die Tränen abtropfen vor Rührung, wie es diesen Bediensteten geht, diesen armen Leuten. Aber in der Praxis ist halt, wie gesagt, ein Großteil der Bediensteten vertrauter Ansprechpartner. Und das behindert natürlich dann auch jegliche Form von Beziehungsgestaltung. Und auf mittlere oder auch langfristige Sicht behindert es auch die Resozialisierung. Das heißt, die Möglichkeit, dass diese Menschen entlassen werden, weil wenn die permanent konfrontiert sind oder laufend oder öfters mit Beziehungsabbrüchen, dann ist das nichts, was ihnen besonders weiterhilft in ihrem Fortkommen.
Ja, also das ist also ein Teil. Es hat aber auch noch, das hast du auch noch ausgeführt, dass aufgrund des geringen Personals bei euch sozusagen die Zellenschließung jetzt früher sind. Ich glaube, früher war es um 22 Uhr und du hast jetzt geschrieben, dass jetzt erwachsene Menschen jetzt schon um 18.45 Uhr ihre Zellen geschlossen werden.
Genau, das ist die Ausgestaltung. Der Bereich der Sicherungsverwahrung soll eigentlich weitestgehend dem Leben in Freiheit angeglichen werden. Das bedeutet hier in der JVA Freiburg, als ich 2013 kam, die Hafträume werden in der Regel um 6.30 Uhr, circa 6.30 Uhr geöffnet, am Wochenende 1,5 Stunden später, allerdings jeden Tag erst um 22 Uhr verschlossen. Das war dann auch bis zur Beginn der Corona-Krise so. Als dann dieser Lockdown kam, der ja auch vor den Mauern mit sehr vielen Restriktionen und Einschränkungen verbunden war, hat die Justizvollzugsanstalt hier ein Notprogramm gefahren und hat die Zellen sogar um 15.45 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, zugeschlossen. Das heißt, morgens gingen die Zellen dann sogar erst um 8 Uhr auf und 6-7 Stunden später gingen sie wieder zu. Nachdem dann auch vor den Mauern die Maßnahmen peu à peu zurückgefahren wurden, hat die Vollzugsanstalt hier auch wieder dann halbwegs einen Normalbetrieb eingeführt. Das heißt, werktags gehen die Zellen jetzt wieder wie gewohnt um 6.25 Uhr auf. Allerdings, wie du zutreffend bemerkt hast, werden die Hafträume schon um 18.45 Uhr verschlossen. Ich habe dann mal etwas polemisch geschrieben, man wird gewissermaßen um 18.45 Uhr wie ein Kind zu Bett geschickt. Man muss sich natürlich nicht zu Bett legen, man kann auch bis Mitternacht wach bleiben, das bleibt ja jedem selber überlassen. Aber die Möglichkeiten, sich noch bis 22 Uhr frei auf der Station zu bewegen, in den Hof zu gehen, andere Insassen in ihren Hafträumen, andere Insassen auf anderen Stationen zu besuchen, die werden da völlig genommen. Und auch die entsprechenden Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Also ich habe ja auch in früheren Gesprächen mit dir berichtet hier in dieser Sendung über den sogenannten Bürgerkreis. Das ist eine Gesprächsgruppe von Studis hier von der Uni Freiburg. Die fand halt immer statt, diese Gesprächsrunde immer dienstags um 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Und solche Maßnahmen fehlen einerseits völlig, weil die sinnvolle Freizeitgestaltung einfach darin besteht, die Menschen um 18.45 Uhr einzuschließen. Und das erzeugt natürlich bei den Insassen einen auf Dauer gesehen einen hohen Druck, insbesondere im Bereich der Sicherungsverwahrung, wo die Menschen ja ihre Strafen abgesessen haben, wo sie eigentlich nur noch aus präventiven Gründen festgehalten werden und das Leben, wie gesagt, soweit es nur irgendwie geht, an das Leben vor den Mauern angeglichen werden soll. Wie du erwähnt hast, die Vollzugsanstalt verteidigt sich mit Personalmangel. Es würde natürlich wieder einen bestimmten personellen Aufwand bedeuten, wenn man die Hafträume bis 22 Uhr geöffnet halten würde. Da müsste wieder mehr Personal eingesetzt werden, da müssten andere Schichtpläne konstruiert werden. Und das stellt momentan die Vollzugsanstalt noch vor offenbar unüberwindbare Hürden. Allerdings gibt es schon mehrere Insassen, die deswegen vor Gericht klagen, die den Petitionsausschuss eingeschaltet haben, das Justizministerium. Und es bleibt halt abzuwarten, ob die Vollzugsanstalt dann eines Tages doch wieder zu diesem Betrieb bis 22 Uhr zurückkehrt, so wie es andere Bundesländer in ihren Sicherungsverwahrungsanstalten durchaus ja bewerkstelligen.
Du hast dann lakonisch oder auch ein bisschen treffend gesagt, zum Personalmangel bei Zellenratzen ist immer noch genug Personal da. Also du hast versucht, das einfach auch nochmal so ein bisschen zu relevieren. Also relativ, was ja richtig ist, dass auf jeden Fall, dass wenn die Bedingungen im Knast und die Sicherungsverwahrung für die Menschen, du hast auch geschrieben, die werden wahrscheinlich den Knast nicht überleben, ne? Also sie werden einfach sterben auf gut Deutsch. Und dann ist es aber so, dass wenn also jetzt Zellen geratzt werden, da ist immer noch mehr, genug Personal da. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz ein bisschen ausführen.
Genau, seit einigen Monaten werden hier im Bereich, auch im Bereich der Sicherungsverwahrung, im Bereich der Strafhaft auch, Intensivkontrollen durchgeführt. Da wird dann sich eine Zelle vorgenommen, da kommen dann zwei Bedienstete. Der Insasse wird morgens gegen 7 Uhr, 7.30 Uhr aus seinem Haftraum verwiesen, wird kontrolliert und darf dann in der Regel bis zum Nachmittag seinen Haftraum nicht mehr betreten. Und in der Zwischenzeit wird die Zelle wirklich auf links gedreht, wirklich alles wird kontrolliert. Das dauert im Bereich der Sicherungsverwahrung deshalb natürlich bis zum Nachmittag, weil die Sicherungsverwahrten einfach viel mehr Dinge in ihrem Haftraum besitzen dürfen. Und dann wird Kleidung aus dem Haftraum entnommen, wird durch einen Röntgenapparat geschoben, immer auf der Suche nach irgendwelchen gefährlichen Gegenständen, nach Drogen, nach Bargeld oder nach was auch immer. Das belastet, wenn ich es noch kurz ergänzen kann, selbstverständlich die Stimmung natürlich auch. Also ein Insasse bezeichnete das als Psychoterror, weil diese Kontrollen finden ja stichprobenartig nach dem Zufallsprinzip statt. Das heißt, abends wird man um 18.45 Uhr eingeschlossen und weiß nie, ob man am Morgen aufwacht und dann einer dieser Auserwählten in Anführungsstrichen sein wird, dessen Zelle auf links gedreht wird. Und das ist eine zusätzliche über die normale Belastung angesichts der Tatsache, auf unabsehbare Zeit eingesperrt zu sein, hinausgehende zusätzliche Belastung, die im Alltag dann auch durchaus zu erheblichen destruktiven Verhaltensweisen von Insassen führt. Also gerade vor ein paar Tagen hat ein Insasse dann aus lauter Wut einige Teller auf den Flur geschmissen, noch Tassen hinterher, hat jetzt dafür seinen Putzjob verloren. Und das sind einfach dann so Ventile. Ich meine, wir sitzen hier in einer Anstalt, wo Menschen ja sitzen, eben weil sie nicht gelernt haben draußen mit Wut und Enttäuschung auf eine sozialverträgliche Weise umzugehen. Und wenn man den Menschen dann auf ein Stück weit immer mehr die Luft zum Atmen nimmt, dann reagieren diese Menschen mit alten, ihnen vertrauten Verhaltensmustern. Und das ist halt hier in einem Gefängnis, gerade im Bereich der Sicherungsverwahrung, dann enorm destruktives Verhalten.
Das ist richtig. Vor allem, du wirst ja permanent überwacht und dann wird auch noch deine Zelle durchsucht und du weißt es nicht genau und es ist nur ein Zufallprinzip. Also das macht natürlich auch was mit der Psyche, mit dem ganzen Menschen. Das, also wenn du permanent immer Beamten ausgesetzt bist. Ne? Also ein Punkt ist noch, den ich auch noch wichtig fand, da werden wir nachher auch noch mal mit jemand drüber reden, der in Stuttgart inhaftiert ist, beziehungsweise mit seiner Solli-Gruppe, das ist dieser Joe aus Stuttgart. Du hattest geschrieben, dass Briefe teilweise, also wichtig ist ja im Knast die Kommunikation und eine Möglichkeit ist, sich mit anderen Gefangenen aus anderen Knästen oder auch überhaupt mit Menschen draußen zu unterhalten, beziehungsweise auszutauschen, zu kommunizieren, ist einfach der Briefkontakt. Und da kommt es immer wieder vor, dass Briefe angehalten werden. Und das hast du auch in einem Text geschildert. Und hinzu kam noch, dass du überhaupt kämpfen musstest. Du hast dann geklagt, was eine Möglichkeit ist. Viele Möglichkeiten hat man ja nicht im Knast. Also ist zumindest eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall auch ausnutzen sollte oder auch wahrnehmen sollte. Dann ging es aber auch noch darum, ich lache jetzt so ein bisschen, obwohl das ist total eigentlich traurig, dass überhaupt in Frage gestellt wird, dass du überhaupt klageberechtigt bist. Führ das doch mal ein bisschen aus.
Genau, es geht um einen Insassen, der hier früher in der Sicherungsverwahrung saß. Der wurde vor einigen Monaten in Untersuchungshaft genommen, weil ihm vorgeworfen wird, hier an Straftaten innerhalb der Justizvollzugsanstalt Freiburg beteiligt gewesen zu sein. Die Sicherungsverwahrung wurde unterbrochen, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen und er sitzt jetzt im berühmt-berüchtigten Gefängnis Stuttgart-Stammheim, auch am Anfang auch in Isolationshaft. Und wir haben uns hier auf der Station ganz gut verstanden und wir haben halt sporadisch Briefkontakt. Und vor einigen Monaten erreichte mich dann ein Brief von ihm, dem hatte er einen Beschluss beigelegt und aus dem Beschluss des Ermittlungsrichters des Amtsgerichtes Freiburg ging hervor, dass besagter Ermittlungsrichter einen vorhergehenden Brief, den mir der Insasse schicken wollte, angehalten hat, weil dieser angehaltene Brief sich einerseits zu den Tatvorwürfen, denen dieser Insasse ausgesetzt ist, verhalte, allerdings zugleich noch eine Beleidigung eines anderen Sicherungsverwahrten hier der JVA Freiburg enthalte. Und angesichts dieser Beleidigung sei es nicht möglich, diesen Brief an mich weiterzuleiten. Jetzt habe ich gegen diesen Beschluss als Briefempfänger Beschwerde eingelegt. Und da ist es völlig irrelevant, ob ich selber im Gefängnis sitze. Das heißt, das habe ich in diesem Text, den du erwähnt hast, auch näher ausgeführt. Jeder Mensch, der von einem Insassen oder einer Insassin einen Brief bekommt, unabhängig, ob der Mensch in Untersuchungshaft sitzt, ob der Mensch in einem psychiatrischen Krankenhaus sitzt, in der Sicherungsverwahrung, in der Untersuchungshaft, also unabhängig von der Strafart, können auch die Briefempfängerinnen und Empfänger dagegen rechtlich vorgehen. Inwiefern das dann wieder sinnvoll ist, dass man dieses Instrumentarium der Justiz nützt, das ist ja eine ganz andere Debatte. Aber hier geht es erstmal um Formalia. Also ich habe als Briefempfänger Beschwerde eingelegt. Der Richter hat entschieden, ich sei nicht beschwerdeberechtigt, hat allerdings pflichtgemäß die Akten dann dem Landgericht, das über die Beschwerde zu entscheiden hatte, vorgelegt. Und die zuständige Große Strafkammer unter Vorsitz der Richterin Frau Dr. Kleine-Kosak hat zum einen festgestellt, dass ein Briefempfänger sehr wohl Beschwerde befugt sei und hat Bezug genommen auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus dem Jahre 1999. Also auch kein sehr junger Beschluss, sondern das ist eigentlich eine Rechtslage, die jetzt seit über 20 Jahren eigentlich geläufig sein sollte, auch einem Richter an einem Amtsgericht. Und in einem zweiten Schritt hat die Strafvollstreckungskammer festgestellt, dass mir eine Fotokopie des Briefes zuzuleiten sei. Denn unabhängig von der Frage, ob die Äußerung, die der Haftrichter beanstandet, tatsächlich eine strafrechtliche Beleidigung darstellt oder nicht, bestünde zwischen Insassen, die lange in Haft sitzen, ein besonderes soziales Näheverhältnis. Und angesichts des sozialen Näheverhältnisses scheide auch deshalb schon der Tatbestand der Beleidigung voraussichtlich aus. Das Original hat die Kammer entschieden, darf beschlagnahmt bleiben, weil sich der Briefabsender, der also in Stuttgart-Stammheim sitzt, zu den Tatvorwürfen äußert. Insofern sei der Brief hier ein mögliches Beweismittel. Aber es sei unverhältnismäßig, mir eine Fotokopie vorzuenthalten. Was ich dann noch in diesem von dir erwähnten Text erwähnt habe, ist halt die Problematik, wie du ja gesagt hast, das soziale Miteinander lebt von Kommunikation. Diese Radiosendung hören jetzt die Menschen in Freiheit, die kennen E-Mails, die kennen WhatsApp und was weiß ich alles noch für elektronische Kommunikationsformen und sind damit vertraut, dass man auf eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht nicht binnen Wochen oder Tagen antwortet, sondern gerne doch am besten binnen Minuten oder weniger Stunden, und wehe, man tut es nicht. Hier in einem Gefängnis ist man dann gewissermaßen wie aus der Zeit gefallen. Der Brief, den mir der Insasse geschrieben hat, der muss ja dann erst von Stuttgart-Stammheim nach Freiburg zum Ermittlungsrichter transportiert werden, hin und her. Und das ganze Verfahren hat vom Absenden des Briefes, der dann beschlagnahmt wurde, bis zur Entscheidung des Landgerichtes, dass mir eine Fotokopie zuzuleiten sei, mehrere Monate in Anspruch genommen. Und das ist für jeden Insassen ganz besonders belastend. Das ist aber für Leute, die in Untersuchungshaft sitzen, die also aus ihrem Haftalltag herausgerissen wurden, noch viel, viel mehr belastender. Weil halt eben diese ganz normale menschliche Kommunikation, wo es ja auch darum geht, über aktuelle Gefühle oder Emotionen und Befindlichkeiten zu sprechen, also ausgebremst wird. Also da kann man nicht mal mehr von Schneckentempo sprechen. Das ist also völlig unzumutbar.
Das ist mir halt auch aufgefallen. Das ist natürlich dann gerade, sie hat jetzt zwei Gefangene, trifft das ja auch noch heftiger hinzu, also dass es dann Monate dauert und da ist eine Kommunikation kaum möglich. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass seit Corona die Zensurmaßnahmen, die Kommunikationsmöglichkeiten mit den Gefangenen schwieriger geworden sind, dass so teilweise Briefe länger dauern. Wie auch immer. Ich denke, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Das hat zumindest einen Einblick gegeben, der also leider nicht nur auf, nach unseren Informationen, nicht nur auf Freiburg, auf den Freiburger Knast, auf die Sicherungsverwahrung zutritt, sondern im Grunde genommen auf alle Knäste, wo es schwerer geworden ist mit der Kommunikation. Und das Problematische ist, dass zum Beispiel an unserer Sendung, du kannst da zu Worte kommen, aber dies auch betrifft, die Gefangenen können das überhaupt nicht hören, weil sie keinen Zugang zum Internet haben. Das vielleicht auch nochmal so zu am Ende. Thomas, ich würde das jetzt so stehen lassen. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, noch was sagen?
Nein, ich wünsche wie immer allen Hörerinnen und Hörern, dass sie widerständig bleiben, dass sie gesund bleiben, ja, und einfach eine gute Zeit einstweilen. Dir und deinem Mitarbeiter oder Mitredakteur, und ja, alles Gute.
Danke, ciao, tschüss. Tschüss.